Liebe Besucherinnen, liebe Besucher der Kirche des heiligen Mauritius, es grüßt Sie Lukas Milota aus dem Verein Freunde von Maurenzen. Wir bieten Ihnen eine Audioführung an, die Ihnen diese Kirche im Böhmerwald näher bringt. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Entdecken der Geschichte der Kirche und seiner Umgebung. Womit fangen wir an? Natürlich mit den Grundachsen. Wo befinden wir uns eigentlich? Wir stehen nun auf dem Hügel, wo sich, so behaupten es zumindest einige Historiker, in vergangenen Zeiten Heiden trafen, um ihre Götter zu verehren. Angeblich wurde dieser Hügel der Todesgöttin Morana gewidmet. Was daran stimmt, lässt sich jedoch nicht mehr überprüfen. Wir befinden uns jedenfalls an einem Ort, der für die christliche Geschichte Böhmerwalds prägend war. Es ist nicht zu bestreiten, dass diese Kirche eine der ältesten Gotteshäuser in Südwestböhmen ist, wohlmöglich die gar älteste, denn sie wurde um das Jahr 1220 gebaut. Die Christen treffen sich an diesem Ort also schon seit 800 Jahren. Wer hat die christliche Kirche gebaut und warum? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir zuerst auf die Entstehungszeit der Kirche zurückblicken, in das Mittelalter. Im 13. Jahrhundert pilgerten zahlreiche Handwerker aus dem Deutschen Reich ins böhmische Grenzgebiet, die von der fürstlichen Dynastie Przemysliden nach Böhmen eingeladen wurden. Ihre Aufgabe war es, das Land, das damals eher einem unwirtlichen Urwald glich, zu bewirtschaften. Seitdem lebten die deutsch- und tschechischsprachigen Böhmen oder Deutschen und Tschechen, wenn Sie wollen, miteinander und nebeneinander bis zur Vertreibung der Deutschen im Jahre 1946. Es kamen natürlich nicht nur die Handwerker im Mittelalter. Die Ansiedler waren auch Mönche, Priester und Gesandte unterschiedlicher Klöster aus dem Donaugebiet. Was sollten sie hier machen? Den christlichen Glauben an lokale Bewohner vermitteln und die ersten christlichen Kirchen gründen. Und so ist auch der St. Maurenzen entstanden. Gebaut wurde diese Kirche von dem aus dem Kloster Niederalteich beim Degendorf kommenden Benediktinern. Im Mittelalter sind auch mehrere Geschäftswege durch diesen Ort durchgelaufen. Gehandelt wurde übrigens mit Gold sowie mit Salz. Den heidnischen Kult kann man an diesem Ort weder bestätigen noch bestreiten. Es steht jedenfalls sicher, dass die Gegend ab dem 13. Jahrhundert durch den Aufbau dieser Kirche völlig christianisiert wurde. Warum wird dieser Ort Maurenzen genannt? Weil die Kirche, die unsere Vorfahren aus Niederalteich gebaut haben, dem heiligen Mauritius, das heißt Moritz auf Tschechisch, auch dann Moritz, gewidmet wurde. Seit Jahrhunderten lebten hier und in der ganzen Gegend mehr deutschsprachige als tschechischsprachige Bewohner. Deswegen hat man angefangen, nicht nur die Kirche und den Hügel, sondern auch die benachbarte Umgebung Maurenzen zu nennen. Auf Tschechisch heißt es dann Mouřenec. Die Begriffe Maurenzen oder Mouřenec stehen also für den Ort, das heißt für den Hügel und für die längst untergegangene Gemeinde, aus der Kirche des heiligen Moritz erhalten geblieben ist. Wer war dann dieser heilige Moritz oder Mauritius? Mauritius war ein Soldat, der im 3. Jahrhundert nach Christi ein Söldnerheer von mehr als 6000 Soldaten geleitet hat. Unterworfen war er dem römischen Kaiser Maximian, der einen heidnischen Glauben nicht nur selbst bekannte, sondern auch von seinen Soldaten verlangte. Das Heer jedoch konvertierte zum christlichen Glauben und verweigerte in der Folge ihrem Kaiser die Glaubensgefolgschaft. In der Nähe des Genfersees, so sagen die Legenden, dort, wo seit jenen die Stadt St. Mauritz steht, ließ Kaiser Maximian den Moritz und seine Soldaten gnadenlos töten. Da die Soldaten ihr Blut fürs Christentum vergossen hatten, wurden sie bzw. ihr Befehlshaber später heilig gesprochen. Vor allem in Westeuropa können sie seitdem dem heiligen Moritz gewidmete Kirchen finden. In Tschechien hält sich allerdings die Verehrung des heiligen Mauritius eher in Grenzen. Die ihm gewidmeten Kirchen finden sie außer hier noch in Olomouc, Kroměříž oder Řevnice. Moritz selbst war angeblich dunkler Farbe. Womöglich deswegen nennt man im Tschechischen bis heute dunkelhäutige Menschen Mořenin, Mor. Wie hat es hier früher ausgesehen? Die Kirche diente lange Zeit als Pfarrkirche. In ihrem Einflussbereich lagen mehrere regionale Dörfer, von hier aus bis zu Braschili oder Zhoří. Nach und nach entstanden allerdings neue Kirchen, was die Pfarrei bei Maurenzen verkleinerte. Das Pfarrhaus selbst stand früher unter dem Hügel, neben dem heutigen Freibad von Anin. Das Pfarrhaus wurde aus mehreren Häusern und einer kleinen Kapelle gebildet. In der Ortschaft befanden sich angeblich sogar eine Brauerei und eine Pfarrschule. In der Nähe der Kirche selbst, entlang des Weges, den sie auch genommen haben, standen etwa drei Häuser. Ein Wirtshaus, in welchem aber auch ein Schmied tätig war, eine Schule und ein Wirtschaftsgebäude. Das große gelbe Haus mit rotem Dach, das sich bis heute unweit der Kirche befindet, ist die ehemalige neue Schule, die im Jahr 1901 gebaut wurde. Bereits im Baujahr wurde sie laut Chronik von 164 überwiegend deutschsprachigen Schülern besucht. Maurenzen war nie ein typisches Dorf. Es war eher ein Zentrum, das über eine Schule und Kirche verfügte. Beide wurden auch von Bewohnern aus den benachbarten Gemeinden genutzt. In welchem Baustil entstand eigentlich die Kirche? Wie hatte sie ursprünglich ausgesehen? Die ursprünglich eher kleine Kirche mit dicken Mauern und kleinen Fenstern wurde im romanischen Stil gebaut. An das Kirchenschiff wurde das Presbyterium angeschlossen, in dem sich der Gottesdienst abspielte. Über dem Presbyterium steht bis heute ein Turm. Der ursprüngliche Eingang in die Kirche lag an der rechten Seite des Kirchenschiffes. Heute befindet sich dort eine kleine Kapelle. Im 14. Jahrhundert wurde die Kirche im gotischen Stil angepasst. Sie wurde verlängert. Es ist der bis heute verwendete Eingang entstanden und auch die Fenster wurden vergrößert. Auch die Wandgemälde und die in dem Turm hängende Glocke kommen aus dem Zeitalter der Gotik. In der Barockzeit wurde die Kirche zum dritten Mal baulich geändert. Es entstand die Chorempore für die Sänger und auch für die Orgel. Die Kirche hat neues Mobiliar erhalten, unter anderem eine Kanzel und ein Taufbecken. Zuletzt wurde die Kirche baulich im 19. Jahrhundert geändert, als über der Sakristei die sogenannte Herrenempore gebaut wurde, ein Raum für die lokale Herrschaft. Oft waren das die Glasmacher aus Anin. Außerdem wurde in dieser Zeit zu dem ehemaligen Kircheneingang eine achtseitige Kapelle zugebaut. Wir waren die Menschen, die in dieser Kirche Gottesdienste besucht haben. Es waren sowohl Tschechen wie auch Deutsche, die jahrhundertelang in dieser Gegend als Freunde, Nachbarn, Verwandte und Bekannte lebten. Die Mehrheit der Bewohnerschaft war jedoch deutschsprachig, was bis heute die Grabsteine auf dem Friedhof spiegeln. Die Kirche wurde regelmäßig von Menschen aus umliegenden Dörfern besucht, aus Anin, Nové Městečko, Rajsko, Prostřední, Dolní Krušec, Vatětice, Palbinov, Radešov, Malý a Velký Radkov oder Nuzerov. Auf Deutsch Anatal, Neustadl, Mittel- oder Unterkörnzalz, Vatětic, Pavinov, Ragersdorf, Kleiner und Großer Rogau oder Nuserau. Natürlich wurde hier oft auch Orgel gespielt, und zwar üblicherweise von dem lokalen Herrn Schuldirektor. Ansonsten lebte man in dieser Pfarrei wie in jeder anderen. Es gab hier immer einen Priester, dem manchmal ein Kaplan zur Seite stand. An Ministranten dürfte es auch nicht gemangelt haben. Verwaltungsmäßig wurde die Kirche immer der Diözese in Budweis angeordnet. Auch heute ist dies noch so. Die einzige Ausnahme bildeten die Kriegsjahre zwischen 1939 bis 1945, als die Kirche der Diözese in Passau unterworfen wurde. Was geschah mit Maurenzen nach dem Zweiten Weltkrieg? Es kam natürlich zu großen Veränderungen. Die deutsche Bevölkerung zählte zu denjenigen, die den Krieg anfingen und verloren. Aufgrund politischer Entscheidungen musste die Mehrheit dann tatsächlich die Tschechoslowakei verlassen. Nach der Vertreibung im Jahre 1946 blieb nur eine Handvoll Deutsche in der Gegend. Es kamen gleichzeitig neue Bewohner aus dem Inland sowie aus der Slowakei, Rumänien und anderen Ländern. Nach dem kommunistischen Februarputsch im Jahre 1948 sind Ortschaften wie der Maurenzen, das heißt christliche Orte mit deutscher Geschichte, in Ungnade gefallen. Manche von den deutschen Kirchen und Kapellen im Böhmerwald haben die kommunistische Herrschaft nicht überlebt, Maurenzen schon, obwohl auch hier die Lage gar nicht einfach war. Bis in die 60er Jahre durfte man hier noch Gottesdienste sowie Taufen und Beerdigungen durchführen. Das war aber eines Tages vorbei und die Kirche wurde zwangsgeschlossen. In den darauf folgenden Jahrzehnten wurde die Kirche nicht selten von ungebetenen Gästen besucht. Räuber und Vandale haben das Mobiliar verschwinden lassen, die Kreuze am Friedhof wurden abgebrochen, Denkmäler umgestoßen, sogar manche Gräber wurden geöffnet und nicht zuletzt wurde mitten in der Kirche eine Feuerstelle angelegt und das Gotteshaus selbst für Übernachtungen genutzt. Es gab natürlich auch Menschen, die sich bemüht haben, die Kirche zu schützen und mit Selbsthilfe zu reparieren. Doch ihre Möglichkeiten waren begrenzt. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs bis zu den 90er Jahren wurde die Kirche nie saniert. Daher war das Mauerwerk am Zerfallen. Der Friedhof ist zu einem Brennnesselfeld geworden. Es war tatsächlich kein schöner Ausblick. Die Kirchenruine ist originaltreu, zum Beispiel auf dem Bild des Malers Miroslav Hošt zu sehen. In der Sakristei finden Sie übrigens ein paar Fotos der Kirche aus dieser Zeit. Falls Sie sich fragen sollten, was mit denen mal um die Kirche stehenden Häusern passiert ist, muss ich Ihnen beichten, dass diese in den 50er Jahren verlassen und danach in Flammen gesetzt wurden. Heute würden Sie nur noch ein paar Grundsteine finden können. Ein ähnliches Schicksal ereilte auch das unter dem Hügel stehende Pfarrhaus. Das Einzige, was hier außer der Kirche noch erhalten geblieben ist, ist die ehemalige Neue Schule, die im Jahre 1961 für die Schüler geschlossen und zum Haus der Pionierorganisation gemacht wurde. Bis zur Wende fuhren hierher im Sommer die Pioniere. Heutzutage ist die ehemalige Schule Privateigentum und dient seinen Inhaber als Ferienhaus. Wer hat die Kirche gerettet und wie? Die Kirche hatte großes Glück. Gleich nach der Wende kamen die ehemaligen Bewohner, das heißt die vertriebenen Deutschen, zu Besuch. Obwohl sie hier beschädigte Gräber ihrer Vorfahren fanden, gerieten sie nicht in Verzweiflung. Sie gründeten einen Hilfsverein und sammelten Geld zur Sanierung der Kirche und seiner Umgebung. Dank dem Geld aus Deutschland haben die tschechischen Unternehmen angefangen, die Kirche im Jahre 1991 zu reparieren. Die Bauarbeiten wurden natürlich mit den kirchlichen Autoritäten in Tschechien koordiniert. In der Tat war es eine deutsch-tschechische Zusammenarbeit. Nach 2 Jahren wurden die Bauarbeiten vollendet und die Kirche konnte am 26. September 1993 von Budweiser Bischof Antonin Liška unter Anwesenheit deutscher und tschechischer Pfarrer eingeweiht werden. Die Sanierungskosten betrugen damals ca. 250.000 D-Mark, also ungefähr 5 Millionen Kronen. Wegen den Sanierungsarbeiten kam es auch zu einer riesengroßen Überraschung. Im Kirchenschiff wurden einzigartige Wandgemälde aus dem 14. Jahrhundert entdeckt. Gefunden wurden sie unter einer 2 cm dicken Schicht von diversen Putzen und Anstrichen. Dürfen wir über die Wandgemälde Näheres erfahren? Bestimmt. Es handelt sich, genau gesagt, um ganz besondere Fresken. Betrachten wir zuerst die linke Kirchenschiffwand näher. Es ist die nördliche Wand, welche sich mal gegenüber dem ursprünglichen Eingang befand. Die Fresken sind hier in 3 Ebenen gestellt. In der oberen Ebene sehen wir Szenen aus dem Leben von Maria, insbesondere diejenigen, die sich auf die Geburt Jesu beziehen. In der 2. und 3. Ebene ist das jüngste Gericht zu sehen, also die Parousie, die endzeitliche Wiederkunft Jesu Christi. Während jüngsten Gerichts sollten die Taten jedes einzelnen Menschen beurteilt werden und dadurch entschieden werden, ob er oder sie im Himmel oder in der ewigen Verdammung landet. Kunsthistorisch sind vor allem die Szenen in der unteren Ebene bemerkenswert. Links beim Fenster sehen Sie den thronenden Jesus, der uns seine durchbohrten Hände zeigt. Links von ihm kniet die Jungfrau Maria, rechts Johannes, der Täufer. Alle sind sie dann von den Aposteln umgehen. Es sind allerdings nicht alle Apostel dabei, denn die Freske wurde in der Vergangenheit durch den Bau eines Fensters unterbrochen. Deswegen ist schätzungsweise ein Drittel der Freske verloren gegangen. In der unteren Ebene können Sie auch die mit den Engeln um die Seele eines Sünders kämpfende Teufel sehen. Daneben ist der Erzengel Michael abgebildet, der mithilfe einer Waage die Seele des Sünders wiegt, wobei ein Teufel sie mit in die Höhle reißen will, die Jungfrau Maria aber auf die Waage mit einem Stückchen drückt und so den Sünder rettet. Ganz rechts können Sie dann die Legende über die drei Lebenden und drei Toten sehen. Die drei Toten stehen am Grab und sprechen zu den drei Königen. Sie sagen, wir waren das, was ihr seid. Was wir jetzt sind, solltet ihr einmal werden. Die hier angebildeten Fresken, die durch Malen in den feuchten Putz geschaffen wurden, entstanden um das Jahr 1310 und sie wurden von der französischen Malerei inspiriert. Der Autor bleibt unbekannt. In der Kirche gibt es noch eine andere Freske, und zwar vorne in der rundlichen Endung des romanischen Presbyteriums. Dort ist die Kreuzigung Christi zu sehen. Der Christus hängt schon an dem Kreuz. Ringsherum stehen diverse Personen. Wir können aber auch kleine Gestalten sehen, die Jesus an das Kreuz nageln und auf die Seile ziehen, die er um seine Füße und Hände angebunden hat. Laut dem Kunsthistoriker Jan Reuth handelt es sich hier um die Tugenden Jesu, seine Liebe, Demut und Barmherzigkeit. Die Freske will uns mitteilen, dass Jesus wegen seinen Tugenden am Kreuz starb, da er durch seine Tugenden anders, besser als alle anderen war, haben ihn die Tugenden im übertragenen Sinne umgebracht. So ist das vielleicht die personifizierte Liebe Christi, die dem Jesus Nagel in seine Füße einschlägt. So eine Abbildung finden Sie nirgendwo sonst in Tschechien. Sie ist so um das Jahr 1350 entstanden und inspiriert wurde sie diesmal durch die italienische Kunst. Auch auf der gotischen Decke des Presbyteriums befinden sie einige Fresken. Sie kommen aus dem 16. Jahrhundert und bilden Symbole der Evangelisten ab. Freigelegt wurde allerdings bisher nur der Löwe des heiligen Markus. Sind die zwei Altäre vorne original? Die ursprünglichen Altäre wurden kaputt gemacht und nach gestohlen. Es ist nur noch ein Altar aus der Barockzeit geblieben. Es ist der, der auf der rechten Seite steht. Ursprünglich stand er zwar vorne in der Mitte, als aber die Fresken entdeckt wurden, hat man den Altar nach rechts geschoben, so dass die Fresken zu sehen blieben. Auf dem Barockaltar sehen Sie eine Abbildung des heiligen Moritz, des Schutzheiligen der Kirche. Der links stehende Altar kommt aus 90er Jahren und wurde als Kopie des zerstörten Altars hergestellt. Sein Bild zeigt die heilige Familie. Genauso wie das Altarbild des heiligen Moritz ist auch dieses Altarbild eine Kopie. Die originalen Altarbilder können Sie in dem Museum in Kaspersgehöri in Bergreichenstein bewundern. Aus den weiteren Altären sind leider nur noch Brüche übrig geblieben. Gab es in der Kirche früher auch einige Statuen? Ja, es gab hier mal zwei große Statuen, die des heiligen Moritz und Marie Himmelfahrt. Darüber hinaus standen 4 kleine Statuen auf den Altären. Alle Statuen wurden ähnlich wie die 2 Altarbilder im Museum in Bergreichenstein, Kaspersgehöri, untergebracht. Deswegen sind sie uns erhalten geblieben und keiner konnte sie stehlen oder kaputt machen. Wir wollen sie auch nicht mehr zurück in die Kirche holen. Sie würden nur Diebe hereinlocken. Stattdessen hat für uns der Holzschnitzer Karel Titel aus Velhartitz die anwesende Holzstatue des heiligen Mauritius im Jahre 2013 gefertigt. Diese Statue können Sie vorne vor dem Volksaltar sehen. Außerdem gibt es eine andere, aus Sandstein gemeißelte Statue des Mauritius. Die wird in der Nische über dem Eingang in der Kirche sein. Sie stammt aus dem Jahr 2017 und ist ein Werk des Bildhauers Bartolomej Štěrba aus Kozojedy. Beide Statuen wurden durch freiwillige Beiträge von Besuchern und Sponsoren der Kirche bezahlt. Was lässt sich über weitere die Ausstattung der Kirche erzählen? Im Presbyterium sehen Sie Reste der alten Kanzel. Ihren Torso haben wir gemeinsam mit den Deutschen gefunden und ließen ihn restaurieren. Es war hier mal auch ein von den Glasmachern aus Anjin gefertigter Kristallleuchter. Der ist allerdings vor langem spurlos verschwunden. Rechts vom Altar sehen Sie das Taufbecken aus der Barockzeit. Es kommt aus dem Jahre 1753. Dieses wurde ebenfalls mithilfe deutscher Freunde renoviert. Es gibt noch einen Taufbecken in der Seitenkapelle rechts. Es kommt aus dem Mittelalter und wurde in Granit gemeißelt. Die Kirchenbänke sind meistens original. Hinten unter der Chorempore befinden sie noch ein alter Beichtstuhl. Wie viele Glocken gibt es im Turm? In der Vergangenheit gab es dort 3 Glocken. 2 Glocken haben im Jahr 1917 im Laufe des Ersten Weltkrieges die Soldaten in Anspruch genommen. Dafür wurden dann im Jahr 1927 von der Pfarrei 2 neue Glocken angeschafft. Beide haben allerdings die Nazis im Jahre 1942 wieder genommen und schmelzen lassen. So ist in dem Turm nur eine einzige und gleichzeitig älteste Glocke geblieben. Sie kommt aus dem Jahr 1329 und zählt zu einer der ältesten Glocken Tschechiens. Seit dem Zweiten Weltkrieg ist das die einzige Glocke in der Kirche. In den darauf folgenden Jahrzehnten wurde sie oft nur während der Vandalen verwendet. Die Deutschen ließen im Jahre 2003 2 neue Glocken von der Firma Berner aus Passau anfertigen. Diese Glocken werden elektrisch betrieben und sie erklingen dreimal täglich morgens, mittags und abends. Sie heißen Gunther und Mauritius. Mauritius erinnert natürlich an den Schutzheiligen dieser Kirche. Gunther erinnert an den gleichnamigen Benediktinermönch und Eremit, der auch als ein christlicher Schutzheiliger Böhmerwalds betrachtet wird. Die älteste Glocke aus dem 14. Jahrhundert lassen wir ausnahmsweise bei großen Feierlichkeiten erklingen, und zwar mit Hilfe des Seiles, das Sie im Presbyterium sehen können. Wie alt ist denn die Orgel? Die ursprüngliche Orgel wurde zerstört und die Pfeifen geklaut. Die Orgel, die Sie heutzutage an der Orgelempore sehen können, stammt erst aus den 90er Jahren. Ihre Anfertigung hat damals der tschechische Staat bezahlt. Die Gesamtkosten lagen bei 500.000 Kronen. Technisch gesehen wurden sie mit dem alten System gemacht. Wenn Sie auf der Orgel spielen wollen, müssen Sie sich von Balg aus Luft holen, was manchmal sehr anstrengend ist. Auf der Orgel wird bei Messen und Orgelkonzerten gespielt. Warum gibt es auf den Bänken Brandflecken? Solche Flecken sind in alten Kirchen ziemlich üblich. Angeblich kommen sie von alten Lampen, alten Kerzen, mit denen die Leute mal bei Messen Licht gemacht haben. Warum gibt es an Bänken und unter dem Fenster goldene Namensschilder? Diese Schilder erinnern an die großzügigen Spender und Spenderinnen, die in den 90er Jahren 5000 D-Mark oder noch mehr für die Reparatur der Kirche gewidmet haben. Gibt es eine Gruft unter der Kirche? Es gibt hier höchstwahrscheinlich sogar zwei. Die eine Gruft befindet sich unter der Sakristei und war durch die außerhalb der Kirche platzierten Treppen erreichbar. Es ist eine private Gruft der Familie Müller. Die Müller waren einmal die lokale Herrschaft. Sie haben auch die lokale Glashütte gegründet. Sie hatten nicht nur einen eigenen Raum über der Sakristei, wo sie sich während der Gottesdiensten aufgehielten, sondern eben auch eine Gruft unter der Sakristei. In diese Gruft wurde in der kommunistischen Zeit eingebrochen und die dort ruhenden menschlichen Überreste wurden verschandelt. Daher haben sich die Familienerben in den 90er Jahren gewünscht, die Gruft einzumauern und zu versiegeln. Am Eingang zur Gruft können Sie auch Grabsteine aus den 90er Jahren besichtigen. Sie teilen Ihnen mit, dass die Nachkommen der Müller-Familie irgendwo anders in der Welt gestorben und begraben sind. Eine weitere Gruft befindet sich wahrscheinlich unter dem Presbyterium. Es deuten darauf die in der Kirche sich befindenden Grabsteine hin. Warum gibt es am Maurenzen ein Beinhaus? Das Beinhaus, also ein alleinstehendes Haus, in welchem Knochen und Schädel abgelegt wurden, befindet sich im Friedhof seit dem 18. Jahrhundert. In der Barockzeit war es zwar modisch, die Menschen daran zu erinnern, dass sie sterblich sind, am Maurenzen wurde aber die Gründung eines Beinhauses durch andere Gründe geprägt. Der lokale Friedhof ist ziemlich klein. Seine Kapazität wurde im Laufe der Zeit überschritten. Da es hier sandigen Boden gibt, dauert es viel zu lange, bis die Knochen zerfallen. Man müsste daher die vielen Gebeine anders lagern. So entstand das Beinhaus. In der Vergangenheit wurden allerdings viele Schädel und Knochen gestohlen. Auch einige Ärzte und Medizinstudenten haben sich welche für ihre Forschungszwecke geholt. Bis heute berichten uns davon einige unserer Besucher bei Führungen. Ab und zu melden sich sogar Menschen, die uns den einen oder den anderen Schädel oder Knochen zurückgeben wollen. Solche Angebote nehmen wir natürlich gerne an. Im Beinhaus können Sie bis heute die alte Totenbahre sehen, die bis in der 60er Jahre während Beerdigungen eingesetzt wurden. Ungefähr seit dem Jahr 1963 finden auf dem Friedhof keine Beerdigungen statt. Könnten Sie vielleicht einige Persönlichkeiten erinnern, die für Maurenzen wichtig waren? Es waren schon immer die Pfarrer und die Schuldirektoren, die für Maurenzen prägend waren. Unvergessen sollte zum Beispiel der Schuldirektor Adolf Klimser bleiben, der sich um den Ausbau der neuen Schule verdient gemacht hat. Eine sehr populäre Persönlichkeit war der Pfarrer Franz Andraschko, der hier zwischen dem Jahre 1899 und 1946 tätig war. Der letzte deutsche Pfarrer hat die armen Leute aus der Gegend oft zum Tisch eingeladen und hat mit ihnen sogar seine Kleidung geteilt. Da er rheumatisch war, konnte er seine Arme nur begrenzt hochheben und daher war es für ihn schwer, sein Gesicht regelmäßig zu rasieren. Die katholischen Priester mussten ja immer glatt rasiert sein. Die Kirche erteilte ihm deswegen eine Ausnahme und Pfarrer Andraschko durfte dann einen Vollbart tragen. Er hatte eine Ausnahme. Als eine Böhme deutscher Herkunft wusste er, dass er auch nach dem Zweiten Weltkrieg vertrieben werden würde. Im Jahre 1946 war er schon alt, krank. Er konnte sich nicht vorstellen, seine Kirche zu verlassen. Gott hat sein Rufen erhört. Pfarrer Andraschko starb im April 1946 und entging so der Vertreibung. Begraben ist er gleich neben dem Kircheneingang. Finden in dieser Kirche Gottesdienste und andere kirchliche Zeremonien statt? Ja, seit 1993 werden hier wieder Gottesdienste gefeiert. Nicht jeden Sonntag. Es finden allerdings jedes Jahr so 2 bis 3 deutsch-tschechische Gottesdienste statt. Darüber hinaus werden gelegentlich Messen gehalten. Es gibt Zeremonien anlässlich der Allerheiligen oder auch eine Neujahrmesse. Ab und zu werden hier auch noch Hochzeiten oder Taufen veranstaltet. Maurenzen dient auch oft als ein Drehort. Was wurde hier nun alles schon gedreht? Oft handelt es sich um diverse tschechische oder deutsche Reportagen, aber nicht selten werden hier auch Märchenfilme gedreht. Zum Beispiel entschied sich der Regisseur Jiří Strach im Jahre 2004 für Maurenzen, um hier einen Teil seines populär gewordenen Märchens »Der Engel des Herrn« zu drehen. Derselbe Regisseur kam dann 3 Jahre später zurück und hier seinen Märchenfilm 3 Leben zu drehen. Da spielt zum Beispiel das Beinhaus und sogar die alte Totenbahre eine kleine Rolle. Die Kirche kommt auch in den tschechisch-slowakischen Film Christoph vor, welcher von einem Jungen handelt, der sich in den 50er Jahren entscheidet, Priester zu werden. Nicht selten werden hier auch die Dokumente gedreht. Maurinsen ist in den letzten Jahren sehr lebendig geworden. Es kommen immer mehr Menschen. Wie ist es nun dazu gekommen? Die Kirche wurde zwar seit den 90er Jahren repariert, für die meiste Zeit aber immer noch geschlossen. Eigentlich erst nachdem die Filmmacher im 2004 kamen, hat die Öffentlichkeit angefangen, sich um die Kirche zu interessieren. Im Jahre 2011 ist der Pfarrer Thomas van Saverell nach Maurinsen gekommen, ein ehemaliger Unternehmer, der sich für einen kirchlichen Weg entschieden hat. Er hat sich bemüht, die oft geschlossenen Kirchen Böhmerwalds für die Menschen zu öffnen. Da ich selbst diese Sehnsucht teile, sind wir zusammengekommen und haben hier die erste öffentliche Veranstaltung organisiert zum Adventskonzert des Chores aus Žihle. Kamen damals Hunderte von Besuchern. Seitdem sind mehrere Freiwilligen gekommen, die es ermöglichen, Tages- und Nachtführungen durch die Kirche zu organisieren, genauso wie Konzerte, Vorträge, thematische Ausstellungen, Kindertage und weitere Veranstaltungen. Arbeiten Sie immer noch mit den deutschen Freunden zusammen? Natürlich, und zwar sehr gerne. Die meisten, die die Kirche von 30er Jahren gerettet haben, sind leider schon gestorben. Doch einige kommen immer noch zurück und erzählen unschätzbare Geschichten. Auch der Deutsche Hilfsverein ist immer noch tätig. Seine Mitglieder zählen mittlerweile auch jüngere Menschen, die diese Kirche mögen, ihr helfen wollen und deshalb finanzielle Mittel zu ihrer Erhaltung sammeln. Wir organisieren gemeinsame Veranstaltungen, bemühen uns, Subventionen zu gewinnen und treffen uns hier auch in Arbeitshosen zusammen. So haben wir zum Beispiel den Friedhof von unerwünschtem Gehölz und Pflanzen befreit. Ich würde sagen, dass unsere Zusammenarbeit ein gutes Beispiel für andere Projekte sein kann. Wir glauben, dass wir alles schaffen, was wir gemeinsam anfangen. Über Maurinsen wird oft gesagt, er sei eine Brücke zwischen Böhmen und Bayern. Zu Recht. Denn es ist nun ein Ort der Versöhnung, wo sich Deutsche und Tschechen guten Willens zusammentreffen. Welche Veranstaltungen findet hier statt? Es gab eine ganze Menge Veranstaltungen seit 2011, zum Beispiel der Maurinsner Sommer, der viele Konzerte, Führungen und Vorlesungen beinhaltet. Adventszeit ist für uns natürlich auch sehr wichtig. Da laden wir ebenfalls zu Konzerten, Segnen der Adventskränze, wiederum zu Führungen oder zu der Neujahrmesse ein. Es wird hier Ostern genauso wie andere wichtige Tage des kirchlichen Jahres gefeiert. Während den samtenen Maurinsen erinnern wir uns an die Wende und an die samtene Revolution aus dem Jahr 1989. Es haben schon viele tschechische Künstler und Musikbands die Kirche mit ihren Konzerten besucht. Die Einnahmen aus dem Kulturprogramm werden zur Weiterentwicklung des Maurinsens genutzt. So könnten wir auch mithilfe unserer Sponsor die beiden bereits erwähnten Statuen des heiligen Mauritius anfertigen lassen, die Fresken erneuern und zum Anliegen einer kleinen Ausstellung beitragen, die sich in der Sakristei und auch im Raum darüber befindet. Gemeinsam mit den deutschen Freunden können wir die nötigen Finanzen zum Reparieren der Kanzel und des Taufbeckens anschaffen. Auch bemühen wir uns, die Fassade der Kirche regelmäßig zu erneuern. Zu unseren künftigen Zielen gehört es, eine Statue der Jungfrau Maria für die Kirche zu besorgen, den Holzwurm ein für allemal auszurotten, die beschädigten Gräber zu reparieren und eine durchlaufende Pflege der Orgel zu sichern. Es ist ja eine unendliche, anstrengende Geschichte. Glauben Sie uns aber, es lohnt sich. Liebe Besucher, ich möchte mich bei Ihnen im Namen aller Mitglieder unseres Vereins Freunde von Maurenzen und im Namen allen Freiwilligen, die ihre Zeit und Arbeit dieser Kirche opfern, für ihr Interesse über Maurenzen und für ihren heutigen Besuch recht herzlich bedanken. Genauso dankbar bin ich Ihnen für eine freiwillige Spende, die Sie vielleicht in die neben dem Eingang platzierte Kasse abgeben. Über eine Spende würden wir uns äußerst freuen. Es obliegt natürlich völlig Ihnen zu entscheiden, wie viel bzw. ob überhaupt Sie spenden. Sollten Sie es sich wünschen, ist es auch möglich, unsere Arbeit an der Kirche durch eine Geldüberweisung zu fördern. Nähere Infos finden Sie dazu auf den Webseiten und auf der Facebook-Seite unseres Vereines. Ich möchte Ihnen versichern, dass Ihr Geld ausschließlich zur Erhaltung und zur Weiterentwicklung dieses Ortes genutzt wird. Sollten Sie Interesse daran zeigen, schicken wir Ihnen gerne elektronische Einladungen zu den kommenden Veranstaltungen. Um sich in diesem Sinne zu informieren, holen Sie sich bitte ein Flugblatt, das Sie am Kircheneingang finden. Für Sammler und Touristen bieten wir gerne kleine Souvenirs, Postkarten oder Stempel. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und vergessen Sie bitte diesen Ort nicht. Er verdient es, im Herzen zu getragen werden. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe mit herzlichen Grüßen. Ihr Lukas Milota.